SRF 1.
SRF 1 Forum.
Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Die Hochhäuser, die wachsen in der Schweiz immer höher in Himmel auf. Nicht nur in den grossen Städten, auch die kleineren sind unterdessen im Hochhausfieber, zum Beispiel Romanshorn, Olten oder Ostermundigen. Am höchsten gebaut im Moment wird beim Pharmaunternehmen Roche zu Basel, 180 Meter hoch wird dort ein Büroturm. Schon gleich überragt er die ganze Stadt. Wenn man zu Basel auf der mittleren Brücke steht, dann kann man das bestens beobachten.
Jetzt sehen wir ja von überall her, sieht man ihn schon, wenn er plötzlich hier zu den Häusern rauskommt. Es gibt sicher ein ganz anderes Stadtbild. Also ich schaue dem noch mit Spannung entgegen, aber im Prinzip habe ich nichts dagegen.
Naja, ich finde es schade. Ich finde schade, dass die Kulissen zerstören, meines Erachtens noch, die man hat von Klein-Basel.
Ich finde es keine schlechte Idee, weil wir haben wenig Platz in der Schweiz und dann ist sicher eine Option gegen aufbauen. Und es ist eine Stadt und das gehört dazu.
Ich brauche auch Platz, teilweise auch zum Wohnen wäre so etwas. Oder? Und ja, die Stadt verändert sich und es muss einfach eine gute Qualität sein. Es muss etwas sein, wo ja, man anschauen kann.
Überwiegend positive Töne also zum mächtigsten Hochhaus, das in der Schweiz im Moment gebaut wird. Aber an anderen Orten gibt es Widerstand. Die Anwohner haben Angst vor dem Schatten, wollen ihre Aussicht behalten oder finden sie, das Stadtbild geht kaputt. Sind Hochhäuser vor allem Statussymbol für mächtige Firmen und reiche Wohneigentümer oder sind sie die ideale Lösung, um auf wenig Platz viel neuen Wohnraum zu schaffen? Um diese Frage geht es jetzt im Forum. Herzlich willkommen. Gesprächsleiter ist der Christian von Burg.
Ja, und bei uns ist der Meinrad Morger vom Architekturbüro Morger und Tettli aus Basel. Er hat den Basler Messeturm entworfen, der lange das höchste Haus der Schweiz war. Und er hat auch den Basler Clara-Turm geplant, wo Basler vor 3 Monaten nur ganz knapp an den Urnen angenommen haben. Sie selber wohnen in einem denkmalgeschützten Haus, Herr Morger. Warum nicht in einem modernen Hochhaus?
Das tue ich mir aufsparen für die nächste Lebensphase. Aber der wirkliche Grund ist ein Zufall, dass wir das Haus haben können, beziehen und die Chance haben wir uns nicht entgehen lassen. Ich kann mir aber sehr gut auch vorstellen, in einem modernen Hochhaus zu wohnen.
Ist es denn eine Frage auch vom Lebensabschnitt? Ist eine Zeit mit Kindern, mit Jubel, Trubel besser am Boden und später dann richtig Himmel?
Ja.
Aber Sie haben kein Problem damit, dass man für den Bau vom Clara-Turm eine alte Häuserziele abreißen muss, wo ein traditionsreiches Restaurant verschwindet, obwohl Sie selber in einem denkmalgeschützten Haus wohnen.
Was heisst Problem? Ich glaube, man muss die Fragen immer abwägen. Was sind die Nachteile und was sind die Vorteile? Und da gibt es eine lange Vorgeschichte, natürlich von Anliegen, aus Heimatschutzkreisen die Liegenschaft unter Schutz stellen. Das ist dann in einem langen Prozess abgelehnt worden. Und ich habe das Urteil angenommen. Und durch das, glaube ich, ist es möglich, weil es auch städteräumlich legitimiert ist, dort ein Hochhaus zu bauen, stand ich auch hinter dem Urteil und stand ich hinter dem Prozess. Aber ich glaube, man muss immer in der Veränderung von einer Stadt halt auch können akzeptieren, dass man Sachen verliert. Dafür gewinnt man neue
Sachen. Bei uns ist auch Joelle Zimmerli. Sie wohnt und arbeitet in Zürich. Sie ist 33 Jahre alt. Und sie hat gerade eine Studie darüber gemacht, wie sich Zürcherinnen und Zürcher dazu stellen, dass auch ihre Stadt immer mehr in die Höhe wächst. Frau Zimmerli, in Zürich gibt es ja viele neue, schöne Wohntürme mit wunderbaren Aussichten. Sie sind freischaffende Soziologin. Denken Sie, Sie könnten sich so eine Wohnung einmal leisten?
Also in den neuen Türmen, die jetzt gebaut worden sind, kann ich mir die Wohnungen im Moment und vermutlich auch in nächster Zukunft nicht leisten. Leider, ich würde gerne in einem Hochhaus wohnen. Es gibt noch alte Hochhäuser in der Stadt Zürich, da kann man wohnen. Das kann ich mir auch vorstellen und ich hoffe mir natürlich für die Zukunft, dass es ein grösseres Angebot wird geben, dass das vielleicht auch dazu führt, dass es mal erschwinglicheren Wohnraum in Hochhäusern gibt und vor allem auch, dass es ein grösseres Angebot für Kleinhaushalte in Hochhäusern gibt, weil so eine 70 Quadratmeter Wohnung könnte ich mir vielleicht dann noch leisten, aber nicht eine 140 Quadratmeter.
Aber geben Sie uns noch ein Bild, wenn Sie jetzt sagen, die Wohntürme, die neuen sind extrem teuer. Was sind denn Mieten dort oder was sind die Kaufpreise von diesen neuen schönen Wohnungen?
Ja, die meisten Hochhäuser sind ja Wohneigentum, also Stockwerkeigentum. Und dort ist es so, das Zölli-Hochhaus, das ist kürzlich, das wird jetzt dann fertiggestellt. Das hat quasi noch das erschwinglichste Angebot, wo eben so kleinere Wohnungen mit 50, 60 Quadratmeter vielleicht für so 700'000 Franken man kann kaufen in den unteren Stockwerken, aber das geht dann in Preisen bis mehrere Millionen. Und was jetzt stattfindet, ist, dass teilweise Leute solche Wohnungen kaufen und nachher weitervermieten, aber dann zahlt man halt auch für eine, sage jetzt mal, eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung 3'500 bis 4'500 oder noch mehr Franken Miete pro Monat.
Also Leben im Hochhaus ist je nach Ort sehr, sehr teuer geworden. Der dritte Gast bei uns in der Runde ist ein Mann aus Luzern, der nichts anfangen kann mit dem Hochhausboom. Es ist der Daniel Galliker, er ist 45, hat zwei Kinder und wohnt in einem Zweifamilienhaus, Altbau. 200 Meter von seinem Haus weg kann jetzt ein 45 Meter hohes Hochhaus gebaut werden. Herr Galliker, wie stark würde denn das Hochhaus Ihren Blick, den Sie jetzt haben, aus Ihrem Haus raus auf die Stadt Luzern stören?
Also wenn Sie sich vorstellen, vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen die Museckmauer, das sind die Türme aus dem Mittelalter. Ich sehe, von diesen 9 sehe ich 8. Und wenn das Hochhaus würde stehen, so wie ich mir könnte vorstellen, dass das dimensioniert wäre, würde ich etwa 4 bis 5 dieser Türme nicht mehr sehen.
Das heisst doch eine Beeinträchtigung von der Sicht, ganz klar. Aber gleichzeitig würden dort neue Leute anziehen. Das Haus ist nicht so wahnsinnig hoch mit 45 Metern. Das sind ja nicht fast ein bisschen egoistische Gründe. Alle politischen Parteien jetzt in Luzern sind ja dafür gewesen, dass man dort ein kleines Hochhaus bauen kann.
Ich stelle mir tatsächlich die Frage ab und zu wieder. Und ich habe aber einen schweren Stand. Und wenn ich mit Kollegen diskutiere, wenn ich aber im Quartier rumlasse, und das sind auch die Abstimmungsresultate, ganz klar, dass an Tag pro dass das Quartier eigentlich dagegen ist, gegen solche Hochhäuser. Weil es wird mit dem Verdichtungsargument eigentlich, das Verdichtungsargument wird mehr oder weniger missbraucht, für ein Hochhaus hinzustellen, das nicht mehr Leute ins Quartier bringt.
Auf das kommen wir gerade zurück. Ich würde zuerst fragen, was denken denn Sie die Hei, die uns zuhören, soll die Schweiz weiter in die Höhe wachsen? Und wenn ja, wo passen die an, die neuen Hochhäuser, und wo nicht? Leute zu uns an auf 08 48 440 222. 08 48 440 222. Oder schreiben Sie uns eine Mail auf studio@srf1.ch. Ich sage es nochmal, studio@srf1.ch. Und bereits geschrieben hat uns der Markus Hachler. Er schreibt uns aus Quebec, wo er im Moment ist. Er sagt, er fände es schade, aber man habe ja keine andere Wahl. Bei so vielen Einwanderern bleibe nur noch der Bau nach oben. Er denke, dass früher oder später die Schweiz ein Hongkong von Europa würde. Ja, eines der wichtigsten Argumente für neue Hochhäuser ist ja die sogenannte Verdichtung. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Galliker. Also, dass mehr Leute auf weniger Boden Platz finden, das ist ein wichtiges Argument für Verdichtung fürs Hochhaus. Herr Galliker, Sie als betroffenen Anwohner, könnten Sie nicht auf ein bisschen Aussicht verzichten, dass wir dann dafür nicht außerhalb von Luzern noch weitere Äcker überbauen?
Also mir ist absolut bewusst, dass ich in einer Stadt wohne und dass sich eine Stadt verändert. Was ich allerdings schade finde, ist, wenn man Dimensionen von solchen Objekten verkauft, dass das einen Mehrwert gibt an Verdichtung, wo, wenn man es ganz genau anschaut, ein Paradoxum in sich birgt, dass man nämlich sieht, nein, es ist, wenn überhaupt, nur ganz einen marginalen Anteil an mehr Bewohnern machbar mit so einem Objekt. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Bauklotz, ein Quader, wenn Sie den aufstellen, brauchen Sie von einem Grundstück einen Abstand zum nächsten Grundstück, wo um das weiter muss sein, wie das Objekt hoch ist. Jetzt, wenn Sie den Bauklotz umlegen, dann dürfen Sie viel näher an die Grundstückgrenzen hinbauen. Das heisst, Sie könnten unter Umständen noch einen zweiten Bauklotz auf so ein Grundstück draufstellen. Also das ist meine Form von verdichtetem Bauen. Das ist übrigens eine Meinung, die andere namhafte Architekten mit mir teilen.
Sie sagen also, man soll nicht in die Höhe bauen, sondern man soll ein bisschen in die Höhe bauen, aber vor allem auch mehr in die Breite und die Fläche besser ausnutzen. Dann frage ich gerade den Herrn Morgan, der ja jetzt das aktuelle Beispiel der Clara-Turm ist, der jetzt gerade knapp durchgekommen ist in der Abstimmung zu Basel. Wie ist es denn dort? Wie viel mehr Wohnungen sind jetzt dort möglich dank dem Turm? Die Alternative wäre ja einfach ein fünfgeschossiges neues Haus gewesen.
Also jetzt hat es 30 Kleinwohnungen drin, zum Teil ohne Infrastruktur, weil das sind Bedienstetenzimmer vom Restaurant. Und wenn wir eine fünfgeschossige Blockrandbebauung machen würden, wären es 70 Wohnungen und im neuen Hochhaus sind es 180 Wohnungen. Also das ist doch eine markante Verdichtung und Steigerung von der Anzahl Wohnungen. Das ist aber die Frage innerstädtisch gelöst. Wenn man aber einen Vergleich macht, und dort bin ich natürlich gar nicht Ihrer Meinung, Herr Galliker, wenn man in Peripherie, in die Agglomeration geht und gängige Wohnquartiere vergleicht, dann kann man eigentlich von einer Flächenersparnis von 10 bis 15 Mal reden. Also 10 bis 15 Mal dichter kann ich bauen, weil ich wie im Clara-Turm zum Beispiel, auf 3.500 Quadratmeter 170 Wohnungen bauen.
Und wie hoch wollen bauen? 100 Meter?
Das ist 96 Meter, ja. Also ein Clara-Turm wert 96 Meter hoch. Also,
jetzt müssen Sie schnell helfen, Herr Morgan, mit diesen Zahlen. Sie sagen 10 bis 15 Mal dichter. Jetzt im Clara-Turm, in diesem Beispiel, ist es jetzt etwa doppelt so viele Wohnungen gewesen. Wie muss man da verstehen? 10 bis 15 Mal
dichter. Von der Fläche. Es geht ja vor allem um die Fläche, wo ja das Problem ist, wo man zersiedelt. Und das sollte man ja versuchen, gerade in ausserstädtischen Gebieten möglichst zu verhindern. Also die Verdichtung bedeutet doch eine Flächenersparnis, nicht nur das, sondern Sie müssen sich vorstellen, die ganze Ver- und Entsorgung. Also die Infrastruktur, Medien, Wasser, elektrisch, alles braucht ja viel mehr Leitungen. Entsorgung, Abfall, Reinigung. Also ich investiere eigentlich viel mehr, wenn ich in einem Hochhaus an einem Punkt zum Beispiel muss entsorgen, wie wenn ich muss die grossen Flächen erschliessen für die Entsorgung. Also das sind schon eindrückliche Zahlen, die man eigentlich einfach auch mal so ganz objektiv mal zur Kenntnis nehmen muss.
Also Herr Morgan sagt, Verdichtung bringt etwas. Schauen wir noch in eine andere Stadt, Frau Zimmerli in Zürich. Aber vielleicht zuerst möchte ich, da können Sie mir auch sagen, die Frage noch klären, wenn Sie als Soziologin von Hochhäusern reden oder generell, ab welcher Höhe redet man eigentlich von einem Hochhaus?
Gut, das ist ja jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich, dem Kanton Zürich, nicht eine soziologische Frage, sondern eine planerische Frage. Da ist es, so wie ich jetzt gerade gestern erfahren habe, ab 6 Stück schon ein Hochhaus. Ich habe mir gemeint, es sind mindestens 8 Stück, aber offensichtlich in der Stadt Zürich, also im Kanton Zürich sind es ab 6 Stück ist ein Haus, ein Hochhaus. Also es ist ja eigentlich nicht das, was man sich vorstellt als Hochhaus, wenn man über das diskutiert. Aber das ist wirklich einfach so die planerische Definition vom Hochhaus.
Ist denn auch in jeder Stadt wieder anders? Wie sieht es in Basel aus, Herr Morgan?
Es gibt halt von den Brandschutzvorschriften her die Definition und die ist in der Schweiz einheitlich geregelt, dass aber eine Höhe, ich glaube von 22 Meter oberstes Geschoss, also oberster fertiger Boden, wenn das höher ist, wäre es per Definition ist ein Hochhaus. Aber eine gewisse Höhe redet man dann von einem Wolkenkratzer. Aber das sind dann bereits schon subjektive Kriterien, wo der Wolkenkratzer anfängt. In der Schweiz gibt es eigentlich den noch nicht, weil im Ausland geht man davon aus, dass der über 200 Meter überhaupt erst anfängt. Also wir sind da noch in einem sehr, so in einem...
Da sind wir noch weit davon entfernt.
Weit davon entfernt.
Ja. Eine weitere Frage, die sich vielleicht noch viel stellt, wie ist denn da mit dem Schatten genau geregelt, Herr Morgan? Wenn man ein Hochhaus baut, wirft da viel Schatten auf die umliegenden Häuser. Gibt es da eine Regelung, wie viel da darf sein?
Es gibt eine Regelung über den Begriff oder über die Anwendung von 2-Stunden-Schatten. Das heisst also, ein Punkt sollte nicht länger, also auf einer Nachbarparzelle oder Fassade nicht länger verschattet werden wie 2 Stunden. Und dann sollte im Prinzip der Punkt wieder in der Sonne sein oder am Licht. Das ist so eine grundsätzliche Regelung, die man anwendet bei Hochhäusern. Ich würde aber auch sagen, dass eigentlich das Hochhaus je nachdem eben eigentlich gar nicht einen Nachteil bedeutet für die Verschattung. Wenn Sie sich vorstellen, den Blockrand, der 5-geschossig ist, der aber eine unglaubliche Länge hat, der kann die Nachbarsituation, wenn zu gewissen Jahreszeiten ja auch verschatten, aber den eben wirklich bedeutend länger.
Gut, bei einem Hochhaus stellt sich jetzt auch eine Frage, bei diesen 2 Stunden gilt das im Winter oder im Sommer?
Es gibt einen Stichtag, das ist der 21. September oder der 21. März. Also ja. Das ist im Prinzip dort, wo eigentlich die Sonnenwende, wo vom Winkel her zwischen eigentlich dem höchsten und dem niedrigsten Winkel.
Aber das heisst umgekehrt, wenn ich jetzt in die Lage vom Herrn Galliker versetze, sagen wir mal, ich bin ein Häuslebesitzer, der gerade neben dem neuen Hochhaus ist und die 2-Stunden-Regel gilt auch für mich, dann heisst das, im Winter habe ich je nachdem sehr viel länger Schatten, sogar gerade im Winter, wo ich ja die Sonne umso nötiger habe.
Ja, also wie gesagt, die Schattenthematik ist eine berechtigte Thematik, die muss man auch ernst nehmen, also das finde ich schon, ist nicht wegzudiskutieren. Gleichzeitig sind wir heute auch in einer Situation, die nicht mehr zu vergleichen ist von deren im 19. Jahrhundert, wo man wirklich, ich sage jetzt, Lichtmangel hatte, wo der Lichtmangel ein grosses gesundheitliches Problem war, unter anderem in den Häusern. Und eigentlich seit der Moderne und seit der These Licht, Luft, Öffnung haben wir heute eher das Problem, dass man eigentlich sich muss verschatten zum Teil, weil die Sonne, der Sonneneintrag ja auch eine energetische Fragestellung ist, die heute doch nicht unbedeutend ist.
Ich habe da noch eine Ergänzung. Es gibt auch eine soziale Komponente drin, wo für mich nicht ganz unwichtig ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Hochhaus wird in einem sehr urbanen Raum gebaut, dann gibt es dort vielleicht verschatteten Wohnraum. Aber das kann eben auch, ich sage jetzt mal, ketzerisch eine Chance für weniger attraktiven Wohnraum sein und auch günstigeren Wohnraum. Gerade in Grossstädten gibt es auch eine gewisse Nachfrage nach solchem günstigerem, aber weniger attraktivem Raum von Leuten, die vielleicht einfach viel unterwegs sind und wenig daheim sind und einfach den Bleibe suchen. Und das ist wie früher noch das Wohnen. Die Weststrasse ist ja die lärmbelastete Strasse gewesen. In der Stadt Zürich hat man günstigen Wohnraum an der Weststrasse gehabt. Und vielleicht hat man halt in der Zukunft an gewissen Ort den günstigeren Wohnraum, weil halt länger verschattet ist, aber eben dann auch wieder zugänglicher wird für gewisse soziale Gruppen, wo Prioritäten anders setzen.
Das hat natürlich auch die Komponente, dass dann die Person, die sich dort die Wohnung erspart hat, natürlich dann mehr oder weniger am Kürzeren zieht, wenn dann plötzlich seine Wohnungen billiger werden. Also ja, das hat natürlich auf beide Seiten stoßt das aus. Ich möchte noch etwas sagen zu dem Verdichten, wo der Herr Morger vorhin gesagt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen abenteuerlich, wenn man das so absolut mit absoluten Zahlen bringt. Man weiss natürlich, dass die Hochhäuser selber ja relativ dicht und grosse Erschließungskerne mitbringen. Das heisst, sie braucht viel Platz für Aufzüge, also für Lift. Sie haben die erhöhte Feuersicherheitsmassnahmen. Das ist sehr aufwendig in der Konstruktion. Und all das spielt im Verhältnis jetzt zu einem Blockrandbau, wieder, ob jetzt da das Altpapier einmal gesammelt wird oder A4, dann schon auch noch eine Rolle, ob dann das wirklich einen guten Wirkungsgrad hat. Vor allem, wenn ich nicht in jeder Stadt, und ich sage jetzt so eine kleinteilige Stadt wie Luzern, kann 150 Meter hoch bauen, sondern die kann ich vielleicht, das selbst unsere Stadträtinnen und Stadträte eingesehen, dass es nicht mehr als 50 Meter gehen kann, oder?
Frau Zimmerli, ich würde Sie noch fragen, in Zürich die Situation mit dem Schattenwurf, gibt es ja ganz bestimmte Regelungen. Kann man sagen, in Zürich kann man wie in Basel verdichten mit den Hochhäusern, die jetzt gebaut worden sind?
Also in Zürich gibt es noch ein ganz anderes Gesetz neben dem Schattenwurf, wo ja überall gilt, ist, dass man im kantonalen Planungs- und Baugesetz ist festgehalten, dass ein Hochhaus nicht zur Verdichtung gedacht ist, sondern lediglich einen städtebaulichen Akzent setzt. Also es ist explizit gesagt, mit einem Hochhaus tut man nicht verdichten. Das heisst, wenn man ein Hochhaus baut im Kanton Zürich, dann muss man rund insbesondere für die Wohnnutzung bei Arbeitsplätzen ist es noch ein bisschen anders. Aber wenn man ein Wohnhochhaus baut, dann muss man rundum so viel freie Fläche lassen, dass es unterm Strich wieder aufs Gleiche rauskommt, wie jetzt der Herr Gallico gesagt hat, dass man eigentlich gerade so gut könnte in einen 8-geschossigen oder 6-geschossigen Blockrand oder was auch immer machen, bekommt man die gleiche Dichte an wie mit dem Hochhaus. Also im Moment ist es im Kanton Zürich wirklich so, dass es nicht ein Mittel zur Verdichtung ist. Und das wird in der Diskussion häufig nicht so transparent.
Das heisst, es ist also eigentlich ein grosses Missverständnis, wenn man sagt, mit Hochhäusern kann man Platz sparen. Da könnte man, je nachdem, wenn man die Bauordnung ändern will. Aber in der Schweiz, ein grosser Teil der Schweiz, ist das nicht möglich. Basel scheint da ein Ausnahmefall zu sein, wo mehr die Verdichtung man müsste. Also, wenn man in Manhattan schaffen, auch in der Schweiz oder in Frankfurt, so wie man Städte kennt mit vielen Hochhäusern, müssen wir ganz andere Regeln schaffen.
Es ist die kantonale Ebene, die das festlegt. Und in der Stadt Basel ist eben der Vorteil, dass die Stadt sowohl ein Kanton als auch eine Gemeinde ist. Und darum hat sie mehr Spielraum, um das zu bestimmen. Und eben gerade im Fall vom Kanton Zürich ist das natürlich nicht so. Also die Stadt Zürich kann jetzt nicht kommen und sagen, wir möchten das jetzt umkrempeln, sondern das muss dann über die höhere politische Ebene passieren. Und das ist einfach dann ein langwierigerer Prozess und ein schwieriger Prozess.
Wir haben einen Hörer am Telefon aus Basel. Es ist der Erik Serf. Sie sagen, der Klaraturm zu Basel sei eine Katastrophe.
Jawohl. Und zwar ist es ganz einfach. Das ist eine wunderschöne alte Häuserziele, die muss verschwinden. Und dort wohnen ganz viele Leute, die verdienen nicht sehr viel. Das sind eher Geringverdienende. Es hat auch Sozialfälle, das weiss man zu Basel. Jetzt kommt der Klaraturm. Das können sich doch nur ganz gut Verdienende leisten. Das ist einmal das eine. Und dann kann er wohin mit diesen Leuten, wo sollen die noch Wohnungen finden, zahlbaren Wohnraum. Das kann man doch glatt vergessen. Das heisst, die werden abgeschoben in Aglo. Irgendwo in welche Mietskasernen, Rheinach oder Birsfelden hat so katastrophale Sachen, nur der Perre sollen die gehen.
Und also, Sie sagen also, neue Hochhäuser sind nur für Reiche und vertreiben die Arme. Ich gebe die Frage sehr gerne gerade weiter an Herrn Morger. Und vielleicht auch Sie, Frau Zimmerli, Sie haben vorher eigentlich gerade so argumentiert, dass genau da nötig sei, dass durch Hochhäuser zum Teil verschattet die dann günstigere Lagen entstehen. Ist das nicht fast ein bisschen zynisch, diesen Leuten gegenüber, die betroffen sind? Wenn man jetzt da den Herrn Serf gehört.
Nein, ja, man muss es differenziert anschauen. Also, es ist natürlich immer so, wenn man nicht mehr das Haus abreißt und etwas Neues drauf baut, dann wird das immer teurer, egal ob es ein Hochhaus wird oder ein kleineres Haus. Das ist so und es kommt zu einer Verdrängung von denen, die im alten Haus wohnen. Das ist grundsätzlich so. Dann ist es wirklich so, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, werden die Wohnungen, die neuen, sehr teuer, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich man auch sieht. Das ist wirklich nicht wirklich ein erschwinglicher Wohnraum. Ich denke, man muss aber auch sehr langfristig sich überlegen, wie sich der Wohnraum entwickeln soll. Wir müssen verdichten und eben gescheiter überlegen, wie kann man die Rahmenbedingungen so anpassen, dass man wirklich verdichten kann, dass halt durchs Mehr an Wohnraum sich auch gewisse Entspannungen auf dem Wohnungsmarkt können ergeben, dass eben der Druck auf den günstigeren Wohnraum, den es gibt, ein bisschen kleiner wird. Man kann es nicht immer aufs einzelne Objekt anschauen, das ist ein bisschen das Problem.
Herr Morgen, was sagen Sie dem Herrn Serf, der jetzt sagt, dass so viele ärmere Mieter verdrängt würden mit dem Klaraturm?
Also erstens einmal ich kenne die Wohnungen, das sind angestellte Zimmer ohne Küchen und mit Toiletten auf den Treppenhäusern. Es wohnen nicht mehr in allen 30 diesen kleinen Appartements überhaupt Leute. Neu gibt es die Möglichkeit von 180 Wohnungen, sind nicht Eigentumswohnungen. Das ist ein grosser Unterschied eben zu den vielen Wohnhochhäusern in Zürich, wo im Eigentum weggehen, sondern sind Mietwohnungen mit, für einen Neubau moderaten Mietzinsen. Bei einer 2,5-Zimmer-Wohnung reden wir von etwa 1400, 1500 Franken im Monat. Und das ist langfristig sehr sinnvoll, weil langfristig eben die Wohnungen auf dem Markt dann nicht mehr unerschwinglich sind, sondern erschwinglich.
Ich würde gerne eine Frage an Sie stellen. Was ist jetzt der Trick, dass Sie solche Wohnungspreise hinbekommen? Ist es wirklich, dass man dort kann verdichten kann? Weil eben in der Stadt Zürich ist sie so, mit durch das, dass man nicht verdichten kann, muss man wahnsinnig viele Grundstücke ja auch quasi zahlen für das Hochhaus, was dann draufkommt, weil man die vielen Freiflächen muss schaffen. Und das verteuert ja dann auch das ganze Bauen. Ist es in Basel so, kann man günstige Wohnungen machen, weil man eben wirklich kann verdichten kann?
Es gibt natürlich auch in Basel eine Regelung, wie man mit dieser Mehrnutzung kann umgehen kann. Das ist die Mehrwertabgabe. Also die Mehrwertabgabe kommt aber projektsgut für Freiflächen und Grünräumanlegung. Also das heisst, es profitiert der Bewohner und es werden Parkanlagen und Grünflächen geschaffen.
Erklären Sie es doch nochmal, Herr Moger. Also das heisst, wenn jemand, wenn ich richtig verstanden, ein Haus eine gewisse Grundfläche intensiver darf nutzen, indem er höher aufbaut, dann muss er eine Abgabe machen. Da wäre dann die Mehrwertabgabe, die dann eben soziale Zweck
richtig. Und da gibt es einen Schlüssel, wie man das errechnet. Und das sind einige Millionen Franken. Das ist beim Messeturm so gewesen, das ist beim Klaraturm so, das ist bei jedem Hochhaus so. Wo gegenüber der gültigen Zonenregelung, es geht um den Mehrwert von der Zonenregelung 5a jetzt im Fall vom Wartegg oder Clara Hochhaus zu der neuen Ausnutzung.
Frau Zimmerle, Sie wollen etwas sagen dazu?
Das ist die Mehrwertabschöpfung ist etwas, wo das Stimmvolk vor kurzem Ja dazu gesagt hat, wo wir die Raumplanungsrevision angenommen haben, ist das ja ein Teil davon gewesen, dass wenn es zu Umzonungen, Aufzonungen oder Einzonungen kommt, dass es mehr Um- und Aufzonungen, dass es eine Mehrwertabschöpfung gibt. Und dort liegt es dann wieder in der Hand der Kantone, wie man das umsetzt. Und Basel ist da halt schon einen grossen Schritt voraus. Die tun das schon umsetzen. Die meisten anderen Kantone, die haben das Thema einfach noch nicht angepackt. Das heisst, das ist etwas für die Zukunft, wo man sich überlegen kann, wenn man jetzt in die Hochhausdiskussion einsteigt, wie will man den Mehrwert, den eine Verdichtung bringt, abschöpfen und einsetzen.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon. Das ist der Roland Zbinden. Er sagt, er schaue es zwiespältig an, er verstöße die Angst vor Hochhäusern nicht, sagen sie. Wenn sie an einem passenden Ort gebaut würden, dann sei es aber völlig okay. Herr Zbinden.
Ja, also ich finde die ganze Diskussion sowieso läuft irgendwie völlig verquer, es ist irgendwie schizophren, oder? In der Schweiz hat man ein paar Hochhäuser, die sind im Ausland Mäuserschiss von der Höhe der Grösse her. Ich finde die Aussage von der Frau Zimmer wirklich arrogant und überheblich. Betrifft die weniger bemittelten Personen, da möchte ich dem Anruf aus Basel recht geben, dass es einfach eine Verdrängung gibt. Es ist eine Feudalisierung, sagt man in Zürich, oder Gentrifizierung, oder? Ich finde, wir darf ruhig Hochhäuser bauen, dort, wo sie städtebaulich oder nachbarschaftlich nicht stören. Dafür sollen wir aufhören mit der Verdichtung in dem Sinn, dass man die Häuser aufeinander aufbaut. Ja. Quasi. Und da werde ich auch am Morgen wirklich einen Vorwurf machen als Architekt oder Städteplaner oder was auch immer. Das geht nicht, dass man so nonchalant, wenn es einem nichts angeht, über diese Sachen diskutiert. Ich weiss jetzt von Aro, vom Telly, von Bern, vom Charnegut etc., dass die Leute, die dort drinnen wohnen, in sogenannten Hochhäusern, die sind vielleicht 30, 36 Meter hoch, vielleicht 46, dass sie dort nicht raus wollen, ausser mit den Füßen voran, oder?
Danke vielmals, Herr Zbinden, für die Frage. Wir nehmen die gerade auf. Sie hören die Sendung Forum auf SRF 1 zu der Frage, wie stark die Schweiz in die Höhe soll wachsen und wo das da am meisten Sinn macht. Hier im Studio diskutiert der Meinrad Morger. Er ist vom Architekturbüro Morger und Tettli aus Basel. Er ist der Erbauer vom Basler Messeturm, der 105 Meter hoch ist und bis vor 4 Jahren der höchste Turm war in der Schweiz. Dann ist Joëlle Zimmerli da, freischaffende Soziologin aus Zürich. Sie ist Autorin von einer Studie, wo untersucht hat, wie die Hochhäuser in Zürich akzeptiert werden. Und mit am Tisch ist auch der Herr Galliker aus Luzern. Er wohnt in einem alten Zweifamilienhaus und ihm wird jetzt eventuell schon bald ein 45 Meter hohes Hochhaus vor die Aussicht angebaut. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, in dieser Sendung, rufen Sie uns an. Uns interessiert Ihre Meinung, wo passen neue Hochhäuser an und wo nicht. Und dann interessiert uns auch die Frage, können Sie sich vorstellen, in einem Hochhaus zu wohnen? Rufen Sie auf die Nummer 08 48 440 222. Die Nummer ist 08 48 440 222. Wir haben jetzt in dem ersten Teil diskutiert, wie viele Hochhäuser taugen zum Verdichten. Und wir haben gesehen, das ist sehr unterschiedlich, je nach Stadt, wo man anschaut. Der grosse Teil von der Schweiz ist es schwierig, mit Hochhäusern wirklich zu verdichten. Basel ist da eine Ausnahme, wo auch in anderen Bereichen fortschrittliche Baupolitik hat, je nachdem, wie man es anschaut. Wir werden jetzt der Frage nachgehen, und wir sind eigentlich schon mit drin in dieser Diskussion, wie denn Hochhäuser das soziale Umfeld verändert. Man hat die Hörer gehabt, wo sich darüber renoviert hat, dass ärmere Leute aus den Wohnungen vertrieben werden und dass eigentlich vor allem Wohnraum für ärmere Leute auch sollte geschaffen werden. Frau Zimmerli, wäre denn das in Zürich überhaupt möglich?
Wohnraum für Ärmere anzubieten. Ich möchte noch einmal etwas zu dem sagen mit dem Verdrängen der Leute. Ich habe keine Wertung gemacht, dass das Verdrängen von Leuten nicht schlimm ist, sondern ich habe lediglich gesagt, wenn man neu mit etwas abrisst und etwas neu baut, dann wird der Wohnraum teurer, weil man neu baut. Ich denke, man muss die ganze Verdichtungsthematik sehr differenziert anschauen und auch halt können zulassen, dass es am einen Ort bei der Verdichtung Wohnraum für Leute mit mehr Geld gibt. Man kann, wie man auch gehört hat, in Basel ein Hochhaus machen mit moderaten Mietpreisen. Mich dunkt jetzt das, was der Herr Margot genannt hat, das sind nicht überrissene Preise, die dort entstehen. Und es gibt natürlich auch möglich, in anderen Wohnformen günstigeren Wohnraum zu schaffen. Die Diskussion ist ja auch sehr stark im Gang. Wie kann man den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern? Die gemeinnützigen Wohnungsbau machen, die stehen natürlich vor der gleichen Herausforderung, wenn man neu baut, wie kann man günstig bauen. Es gibt da Tricks, wenn man die Wohnflächen wieder kleiner macht, zum Beispiel werden die Wohnungen günstig. Oder auch, wenn man Prozess verschnellert und sich nicht zu lange in Planungsprozess muss verlieren und Anpassungen machen. Also es ist durchaus möglich, für unterschiedliche soziale Schichten zu bauen. Und ich denke, das ist gerade in der Stadt Zürich im Moment ein grosses Thema, wo noch mehr muss darauf geachtet werden, dass das wieder ausgeglichener wird.
Also die Reichen oben, die Armen unten, so einfach ist es nicht. Das ist zu vereinfacht. Wie sehen Sie denn da, Herr Galliker, Ihre Erfahrungen aus Luzern, wo jetzt doch auch zwei ganz neue Hochhäuser auf der Alment gebaut worden sind?
Also ich habe mich um die Preise mal interessiert von diesen Wohnungen in diesen beiden Alment-Türmen. Und es ist ja so, man hat einfach im Sockelgeschoss, den ersten drei, vier Wohnungen, hat man ein bisschen quersubventioniert günstige Wohnungen angebaut. Das war für mich auch ein bisschen ein Feigenblatt gewesen, weil dann so ab dem vierten, fünften Stockwerk sind dann die Preise horrend gestiegen. Also man redet da von 3'500 bis 3'700 Franken für eine Dreizimmerwohnung, wo ich dann wirklich nicht nachvollziehen kann, was ist da noch demokratisch. Vor allem jetzt, wenn man jetzt dort in die Innenstadt geht und sagt, man tut in ein Wohnquartier, wo einfache Leute wohnen oder gemischt ist, einen wertvollen Bauplatz brauchen, für ein Hochhaus zu bauen, das in den oberen fünf Stockwerken nachher diesen Lofts anbietet. Und das ist halt einfach so. Es ist teuer, in diesen Hochhäusern zu wohnen, in solchen Dimensionen. Und der Rest nachher dann mit Arbeitsplätzen oder Büroarbeitsplätzen auffüllt, wo nicht attraktiv ist, also die unteren Geschosse. Und das verstehen wir halt als Anwohner schon überhaupt nicht, was da ein Mehrwert soll sein. Weil schlussendlich wohnen dann auf dem Platz nachher weniger Leute, als wenn man es würde, jetzt sage ich jetzt immer wieder, eine Blockrampe bauen, wie wir uns gewöhnt sind, wie das ganze Quartier eigentlich gebaut ist.
Können wir doch noch auf einen anderen Punkt reden, im Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass Wohnsilos, wie wir es kennen aus den 60er und 70er Jahren, lange als problematisch gehalten haben. Die Anonymität in diesen grossen Häusern, wo viele abschreckt. Wie ist denn eigentlich, wie sehen Sie da als Architekt, Herr Morger? Wie kann man mit dem umgehen, mit der Anonymität? Ist es so, dass Hauseingänge, wo fünfstöckige Häuser bedienen, wo fünf Familien oder fünf Parteien drin wohnen, per se einfacher sind und dass man sich kennt und umgänglicher. Wie gehen Sie als Architekt mit dieser Anonymität in so grossen Bauten um?
Erstens einmal muss eine anonyme Wohnsituation nicht eine schlechtere Wohnsituation sein. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, was zum Teil in Einfamilienhausquartieren abgeht, aber auch Jurismus an gegenseitiger Beobachtung. Also ich glaube, in der Stadt wohnen hat per se auch etwas Wohltuendes, Anonymes. Das soll aber nicht heissen, dass das Gebäude selber nicht die Qualität haben, eine Seele, Das fängt natürlich bei einem Eingang an. Das geht weiter über die Erschliessung und über die Qualität der Wohnung. Und das sind natürlich Voraussetzungen. Und ich würde einfach daran erinnern, dass gerade in den Ende 50er Jahren, 60er Jahren, die vielen Wohnhochhäuser, die in der Schweiz gebaut worden sind, ja vor allem die Städte gebaut haben und die Wohngenossenschaften von grosser Qualität sind. Und ich warte nur, bis die alle samt mit wenigen Ausnahmen bald werden unter Schutz gestellt werden.
Frau Zimmerlich, sehen Sie da auch so? Sehen Sie auch so eine hohe Qualität in diesen als Wohnsilos verschrieenen Siedlungen, wie zum Beispiel außerhalb von Bern, Bümplitz?
Ja, also ich finde es ja grundsätzlich interessant, weil man ja eben die Hochhäuser eigentlich aufgegeben hat, damals nach den 60er und 70er Jahren, weil man eben das Gefühl hatte, das sind die Silos für die Armen und heute sind es die Türme der Reichen. Das ist ja allein schon mal spannend, was da stattgefunden hat. Und dann hat man auch relativ lang sehr Vorbehalt gehabt und eben das Gefühl gehabt, das ist so anonym. Wenn man dann aber genauer angeschaut hat, zum Beispiel in der Telli-Siedlung, die ist in Aarau, das ist ein ganz riesiger Hochhausberg bis zu 20 Stück, hat man auch das Gefühl gehabt, dass man ein ganz schreckliches Leben dort drin sein. Man hat angefangen, Befragungen zu machen und herausgefunden, dass die Leute, die dort wohnen, das recht lässig finden zum Großteil, dass sie ein sehr starkes gemeinschaftliches Leben auch haben. Das ist wie eine kleine Stadt für sich mit 1000 Einwohnern. Und die grosse Frage ist eben häufig, wie eine Liegenschaftsverwaltung mit solchen Häusern umgeht. Es gibt die Gönner-Siedlungen, die sind ein bisschen wie verwahrlost, dass der Aussenraum wird nicht gepflegt. Und sobald Entwicklungen anfangen, dann kann es anfangen unheimlich und grusig sein. Aber in dem Moment, wo soziale Interaktionen stattfinden, wo es irgendeinen Hauswart hat, eben die Telly-Siedlung, die hat, glaube ich, sogar ein Radio, dann entsteht etwas, wo auch entgegen von einer, so einer Anonymität einen Mehrwert bieten kann.
Bei uns am Telefon ist der Edi Martin aus Zürich. Er hat in Bern über 20 Jahre lang in einem Hochhaus gewohnt. Herr Martin, ist das so, wie Frau Zimmerli sagt, ist die Qualität so hoch? Haben Sie gern gewohnt?
Also das, was ich jetzt vorher gesagt habe, spricht mich natürlich speziell an. Ich bin von Beruf Gemeinwesenarbeiter und habe selber in Wohngebieten auch gearbeitet, für mit den Leuten zusammen und den Hausverwaltungen ein gutes Einvernehmen herzubringen. Und das hilft natürlich viel, aber das hat nichts mit der Frage Hochhaus oder nicht Hochhaus zu tun. Also mir denkt, man kann in ganz verschiedenen Arten von Häusern oder Siedlungen leben. Es kommt primär darauf an, was für Nachbarn sind und wie man ein Zusammenleben hat an einem Ort, auch wie man ein Verhältnis zu der Hausverwaltung oder Hausbesitzer hat, wenn man Mieter ist. Und was mir an der Sendung interessant denkt, ist, dass eigentlich die Leute, die anrufen, der Herr Zbinden und vorher noch jemand, die thematisieren eigentlich fast besser als jetzt die Experten, wo die Schwierigkeiten liegen, oder? Die redet über Verdichtung. Aber Verdichtung ist ja die Frage, verdichtet man einfach das Bauvolumen und tut man vor allem viel Geld investieren oder tut man die Dichte von der Bevölkerung verändern? Über das wird nicht geredet bei eurer Sendung.
Stimmt nicht. Darf ich gerade antworten? Das ist ja das, was wir vorher die ganze Zeit diskutiert haben, dass es eben in der Stadt Basel möglich ist, eine Einwohnerverdichtung zu erzielen mit dem Hochhaus und dass es eben im Kanton Zürich nicht möglich ist, so eine Einwohnerverdichtung zu erzielen mit dem Hochhaus, weil es eben die Freifläche braucht, sozusagen, wo man muss rundherum freilassen muss. Also es ist eine Frage von den planerischen Rahmenbedingungen. Heute ist es an gewissen Orten möglich, an anderen ist es nicht möglich. Aber das ist sicher die zentralste Frage von der ganzen Diskussion. Verdichtung heisst eigentlich Einwohnerverdichtung und nicht bauliche Verdichtung, das ist so.
Aber Herr Martin, wenn ich nochmal auf Sie zurückkomme, 20 Jahre haben Sie in einem Hochhaus gewohnt. Ja. Würden Sie uns nach dieser Erfahrung jetzt empfehlen, noch mehr Hochhäuser zu bauen in der Schweiz?
Ja, ich würde vor allem empfehlen, dass der Einfamilienhäuschenbaum nicht so weitergehen kann. Weil, wenn ich im Bethlehemacher gewohnt habe, oder, dann habe ich einfach müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Flächen, die wir als Hochhausbewohner auch ein bisschen eingespart haben, dass die rundum überall verbauen werden mit Autobahnen und Einfamilienhäuschen. Das heisst, Hochhausbau ist sicher nicht die Lösung vom Bodenverbrauch, Wenn man daneben einfach am Bauen sonst freien Lauf lässt, das ist eine Raumplanungsgesetzgebungsfrage. Und nicht die Frage, ob Hochhäuser oder kleine Häuschen.
Danke, Herr Martin, für die Meinung. Bei uns ist ein weiterer Hörer am Telefon, der Herr Schmucki aus Nussbaumen. Herr Schmucki, Sie sagen Verdichtung ja, aber mit Vorsicht.
Ja, guten Abend miteinander. Also, mir geht es um die Wohnqualität. Also ich kenne zwei Städte bis in Zürich und Luzern. Und einfach, wenn ich das vergleiche, das Luzern, vor allem in den Vororten, so Litau oder so, die haben zum Teil siebenstöckige Häuser, aber viel Grün dazwischen, grosse Abstände. Und wenn ich das vergleiche mit Zürich Nord, also Neu-Oerlikon oder so etwas, wenn man in der Mitte von einem so einem Block wohnt, dann hat man riesige Breite und riesige hohe Mauern vor sich und vielleicht eine Strasse und ein bisschen Grünstreifen zwischendrin. Das finde ich, und vor allem, wenn man eine Wohnung sucht oder zum Beispiel nur sieht, wie ausgesteckt ist, wird einem das nicht bewusst. Also ich finde, Aussicht ist eigentlich, ein bisschen Luft ist auch etwas wert.
Jetzt müssen wir schnell helfen, Herr Schmucki, weil wir nicht alle Neu-Oerlikon kennen. Sie sagen also, wenn ich Sie richtig verstanden, ältere so Blockrandbebauung, wo man die Häuser Straße entlang baut und in der Mitte einen Innenhof hat, die sind häufig wertvoller, weil sie noch ein bisschen mehr Luft haben, als die neueren Überbauungen, wo man jeden letzten Quadratmeter auspresst.
Ja, ich denke, es hat schon mit dem Baurecht zu tun, also wie gross mit dem Abstand sein, aber einfach bei einem 7- oder 8-stöckigen Haus, wo dann irgendwie noch, ich weiß nicht, ich kenne die Masse ja nicht, aber einfach irgendwie sehr lang ist, müsste einfach der Abstand grösser sein, um sich wohlfühlen drinnen.
Danke, Herr Schmucki, für die Meinung. Ich gebe dir gerne weiter an Herrn Marker. Was sagen Sie dazu? Ist es so, dass man einfach unter dem Druck, dass man viel besser alles ausnutzen muss, unterdessen so eng zusammenbaut, dass sich die Leute nicht mehr wohlfühlen? Oder wie schätzen Sie das?
Ich glaube nicht, dass es... es ist sicher mitentscheidend, aber das einzige Kriterium ist, dass man sich wohlfühlen tut, wenn man nicht dicht zusammen wohnt. Dichte hat, ein Hörer hat es gesagt, hat das zu tun mit der Qualität, wie ist die gestaltet und wie ist sie auch infrastrukturell auch gestalten natürlich. Aber ich glaube, die viel entscheidendere Frage und das ist ja überhaupt die Grundlage von der Verdichtungsfrage, ist, dass einerseits die Wohnbevölkerung zunimmt und andererseits die Gewohnheiten, also überhaupt die gesellschaftlichen Strukturen so sind, dass halt jeder Bewohner letztendlich mehr Platz braucht gegenüber früher. Das sind zwei ganz wesentliche Faktoren. Und wir sind ja eigentlich, ich meine, das ist eine schnelle politische Frage, wollen wir das ändern oder wollen wir im Prinzip eigentlich die Verdichtung zulassen? Aber ich glaube, das ist eben nicht der richtige Moment, heute Abend über das zu diskutieren. Aber welche Instrumente mehr als Planer anwenden, um Qualitäten zu schaffen, trotz Verdichtung. Aber ich glaube einfach, man kann auch einsam sein von lauter Leere. Von dem her gesehen, haben dichte Städte, wenn man sich überlegt, wie dicht die mittelalterlichen Städte gewesen sind, wo ja befestigt gewesen sind über Stadtmauern, dann hat das ja für die meisten Bewohner eine hohe Qualität, vor allem eine nostalgische Qualität. Und ich glaube, auch dort kann man ablesen, dass Dichte nicht das Kriterium ist von Qualität, sondern man muss eine Qualität schaffen, dass Dichte möglich ist.
Das war der Meinrad Morgan, Architekt aus Basel, der sagt, auch verdichtet kann man gut und gescheit bauen. Sie hören die Sendung Forum auf SRF1 zu der Frage, wie stark soll die Schweiz in die Höhe aufwachsen und wo macht das am meisten Sinn? Da im Studio diskutiert neben dem Meinrad Morgan Joëlle Zimmerli, sie ist freischaffende Soziologin und Autorin von einer Studie zu der Frage, wie das Zürcherinnen und Zürcher Hochhäuser in Zürich akzeptieren oder eben nicht. Und der Daniel Galliker aus Luzern, er ist selber betroffen als Anwohner von einem Hochhaus, das eventuell bald gebaut wird und ihm die Aussicht raubt. Frage, Herr Galliker, Ich möchte Sie fragen, wir haben jetzt viel über die negativen Aspekte von einem möglichen neuen Hochhaus geredet. Sie selber sind auch so direkt betroffen. Aber probieren wir es mal umzudrüllen, wenn wir von der Schattenseite vom Hochhausbaum wegschauen und umgekehrt fragen, was ist denn ein gutes Hochhaus? Kennen Sie gute Beispiele, wo Sie würden sagen, doch, da lohnt sich, das ist sinnvoll, das ist gut, das schadet nicht?
Ich bin selber in einer Überbauung aufgewachsen, in einer Hochhausüberbauung. Und ich habe mich eigentlich nicht unwohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch, das ist damals in den 70er Jahren in Grünwiesen ausgebaut worden, mit Infrastruktur, alles. Das ist ein Dorfcharakter, das ist ein Dorf entstanden eigentlich. Habe ich eine gute Sache gefunden. Das ist, raumplanerisch habe ich gefunden, an einem guten Ort gewesen. Ich habe, ja, ich finde es, ich bin nicht ein Hochhaus Gegner per se. Ich finde einfach, es ist eine Standortfrage, wo man die Hochhäuser hinstellt. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und ich möchte mich ein bisschen, noch ein bisschen wehren gegen das, dass immer nur die Aussicht im Vordergrund steht. Uns, Quartierbewohner, ich vertrete ja eigentlich einen Haufen Quartierbewohner, die ja nicht unbedingt nur von der Aussicht betroffen sind, macht einfach Sorgen, dass man das Quartier, ohne dass man mit der Bevölkerung im direkten Kontakt steht, geht einfach so per se go verändern. Ich denke, man schaut die Bevölkerung immer als Problemfall an, als kritisches Ding, wo man umschiffen muss und baut dann irgendetwas hin, statt dass man eigentlich aus der Bevölkerung raus schaut, was in das Quartier reinpasst. Und das haben wir eigentlich wirklich nicht festgestellt, wir Quartierbewohner dort von dem Quartier, wo das Hochhaus hinkommt.
Ist es denn auch eine Frage von der Höhe insgesamt? Kann man festlegen, ein Hochhaus ist dann und dann praktikabel oder nicht? Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Rossturm zu Basel. Der Büroturm am Rheinufer im Industrie- und Forschungsgelände von der Pharmafirma Roche, 180 Meter hoch. Herr Morgen, was sagen Sie als Architekt dazu? Ist der Turm gut ins Stadtbild integriert?
Ich glaube, er wird das Stadtbild verändern. Er wird es stark verändern. Gleichzeitig aber ist der Turm doch aus dem Kontext vom Firmenareal entstanden. Also man kann fast davon ausgehen, dass das der Sockel ist, Firmenareal, und aus dem Sockel aus wächst das Hochhaus. Ob es angemessen ist oder nicht, ich glaube, das können wir dann am Schluss beurteilen, wenn es da steht. Aber wir müssen irgendwo so Veränderungen auch zulassen. Wir müssen aber sorgfältig im Vorfeld Qualitätssicherung können als Grundlage nehmen. Also es braucht eine städteräumliche Akzeptanz, es braucht Experten, die das beurteilen, es braucht sicher auch Bewohner, die haben ja auch immer das Recht, und das ist auch wichtig in einer Demokratie wie der Schweiz, dass sie sich äußern können. Ich glaube, der Hintergrund braucht es, aber dann, glaube ich, sind Veränderungen, auch radikale Veränderungen, eben auch Chancen und nicht immer einfach der Weg ins Verderbnis.
Ich habe doch eine gewisse Skepsis gegenüber dem Rossturm rausgehört. Das hast du für einen Architekt, dass Sie auch sagen, Sie müssen jetzt zuerst warten, dass man es richtig abschätzen kann. Der Basler Kantonsbaumeister, der ehemalige Karl Fingerhut, der sagt ja sehr viel deutlicher, der sagt, eine andere Meinung sagt einfach, der Turm sei schlicht zu hoch, passe nicht in die historisch gewachsene Quartierstruktur von Kleinbasel. Er sagt zu monumental, zu aggressiv. Das Münster als Wortzeichen werde abgelöst. Es ist erstaunlich, der Rossturm, über den wird Basel selber kaum diskutiert. Warum ist das so? Sie haben ja vorher gesagt, wir müssen darüber reden, wir müssen Volksabstimmungen machen. Wieso ist der Fall so anders?
Nein, also Volksabstimmungen habe ich damit nicht gemeint, sondern sie können sich äußern. Also man kann einen Einspruch machen, das meine. Das sind die demokratischen Rechte, die sollen da sein. Ich glaube, man redet schon über den Rossturm. Es ist auch richtig, dass man über den redet. Ich bin einfach mit dem Karl Fingerhut nicht gleicher Meinung, weil durchaus eine kompositorische fast Spannung entsteht zwischen dem mittelalterlichen Stadtkörper, wo doch einige hundert Meter weg ist von dem neuen Wahrzeichen für unsere Stadt. Und es ist für mich auch Sinnbild von einer Stadt, die eine gewisse Prosperität hat, einen gewissen Erfolg hat. Und das soll auch durchaus über architektonische Zeichen können manifestiert werden. Das ist apropos schon immer so gewesen, wenn man an Geschlechtertürme denkt von San Gimignano, wo doch bis zu 72 Meter hohe Geschlechtertürme gewesen sind, wo quasi der Reichtum von den Familien gezeigt worden ist über die Türme. Und ich meine, heute ist das eine touristische Attraktion. Und dort hat man auch letztendlich die mittelalterliche Stadt und dann die Akzentsetzungen über die Türme. Im 12. Jahrhundert sind es 72 Türme gewesen. Also ich glaube, der Kontrast, der soll nicht per se schlecht sein, sondern kann auch spannungsvoll sein.
Sie sagen also, es ist durchaus auch ein Zeichen von Macht, von Grösse, die Höhe zu bauen, so wie es Roche jetzt macht, zu Basel. Wir kommen bereits zur Schlussrunde, Herr Morgen, ich will gerade anschliessen an die Frage, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jetzt die Pharmafirma Novartis bei Ihnen käme, anklopfen und sagt, wie San Gimignano, Sie möchte den höheren Turm haben als die Roche, sagen wir 250 Meter, also etwa 70 Meter höher als der Roche-Turm. Könnten Sie als Architekt so ein Angebot ausschlagen?
Ich sehe im Moment noch nicht einen Grund, warum ich es ausschlagen müsste, sondern ich will mir diese Herausforderung annehmen und will versuchen, so wie das die Architekten beim Roche-Turm auch gemacht haben, eine Lösung zu finden, die eigentlich denen verschiedene Ansprüche genügen tut.
Herr Gallica, Sie als Familienvater aus Luzern wohnen in einem Zweifamilienhaus jetzt mit den Kindern. Aber könnten Sie sich vorstellen, im Alter mal in ein Hochhaus zu ziehen? Zum Beispiel eben gerade in die von uns erwähnten Wohntürme auf der Luzerner Almend mit dem wunderschönen Blick auf den Pilatus.
Vorstellen kann ich es mir jetzt nicht. Für mich ist zentral Wohnen viel wichtiger und mir macht eher Sorgen, dass ich kann mit meinem Einkommen dann später mal mir das noch leisten, zentral zu wohnen. Das ist das, was mich beschäftigt, ja.
Frau Zimmerli, was sagen Sie als Soziologin, wenn Sie da jetzt so beobachten? Ist der Hochhausboom, wenn man jetzt beobachtet, in der Schweiz schon bald wieder vorbei, so wie der frühere Hochhausboom in den 60er, 70er Jahren? Oder hat er erst richtig angefangen?
Also was ich mir hoffe, ist, dass die superlative Diskussion, dass der Boom vielleicht in der nächsten Zeit mal endlich vorbeigeht und wir es schaffen, Rahmenbedingungen, planerische Rahmenbedingungen so zu verändern, dass man eben wieder erschwingliche Wohntürme wie früher noch bauen kann. Ich glaube, Zeichen gehen irgendwo in die Richtung mit der ganzen Siedlungsentwicklung nach innen, wo wir am Diskutieren sind. Man möchte die Siedlung nicht weiter nach außen vergrössern, sondern in die Höhe, und das Hochhaus wird in dieser Diskussion irgendeine Rolle spielen. Und dort ist die Frage eben, was für eine Rolle kann es übernehmen und wie kann man die Rahmenbedingungen so anpassen, dass es die auch übernimmt.
Danke Ihnen allen, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Danke für die Diskussion.
SRF 1 Forum.
Wie weit soll die Schweiz noch in die Höhe wachsen? Über diese Frage hat der Christian von Burg mit folgenden Gästen diskutiert. Der Meinrad Morger vom Architekturbüro Morger und Tettli. Er hat unter anderem den geplanten Clara-Turm entworfen und der schon bestehende Messeturm, beide zu Basel. Dann Joel Zimmerli von Zürichsee hat eine Studie gemacht, wo ist geschaut worden, was Zürcherinnen und Zürcher davon halten, dass auch Zürich immer mehr in die Höhe wächst und dichter wird. Und dann der dritte in der Runde ist der Daniel Galliker, Familienvater von Luzern. Er hat bis vor kurzem Sommer gegen eine neue Bau- und Zonenordnung kämpft, die vom Volk aber ist angenommen worden. 200 Meter von seinem Haus entfernt kann jetzt ein 45 Meter hohes Hochhaus gebaut werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.